Wir wollen ja das Evangelium, die Wahrheiten, das Wort des Gottes, die Rettung, die Erlösung immer mehr kennenlernen, weil die Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheiten geben unserem Glauben Aufwind. Und umso größer der Glaube wird, umso stärker, umso besser der Glaube auf Wahrheit gegründet ist, umso mehr wird sich auch die Kraft des Geistes offenbaren. Und es ist einfach wichtig, dass wir Jesus als Person kennen. Ja, nicht bloß vom Hörensagen oder von einem Buch, sondern wir wollen Jesus immer mehr persönlich kennenlernen. Und das geht natürlich auch über das Buch, natürlich über die Bibel. Weil da ist uns ja vieles offenbart. Und dann können wir das annehmen und glauben und der Geist wird dann uns dazu persönlichere Offenbarungen geben über Jesus oder Jesus persönlich offenbaren und was sein Plan ist, was sein Wille ist, was er dir schenken will oder geschenkt hat. Deshalb reden wir von Jesus, deshalb bezeugen wir Jesus, deshalb glauben wir das, was Jesus gesagt hat. Und da habe ich jetzt am Anfang eine Stelle, die ist sehr markant. Da sagte Jesus in Matthäus 28, 18 zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und das ist immer eine Aussage, ja? Das ist eine Aussage mit sozusagen Schmackes. Wenn das jemand behauptet, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, dann ist da schon was dran. Mein Lieber, könnte man sagen, du bist aber ganz schön abgehoben. Aber er ist nicht abgehoben, er hat einfach bloß die Wahrheit erzählt. Das ist die Wahrheit. Der Vater hat ihm alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Der Beweis ist Johannes 3, 35. Da steht drin, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. So einfach. Der Vater, der Gott, der alles geschaffen hat, hat alles, was er geschaffen hat und alle Verantwortung und alles, was so geschieht, in die Hand von Jesus gegeben. Er hat Jesus den Thron gegeben, den Königsthron, und Thron bedeutet immer Macht. Ja, wer auf dem Thron sitzt, der hat das absolute Sagen. Vor allem, wenn er auf dem höchsten Thron sitzt. Und das ist halt einfach der Thron von Jesus, der höchste Thron. Macht im Himmel und auf Erden. Auch auf der Erde musst du dir ganz fest einprägen. Weil dass Jesus Macht im Himmel hat, das ist uns allen schnell mal klar. Aber er hat auch alle Macht hier auf der Erde, auf der irdischen, natürlichen Ebene. Das ist für uns ganz wichtig, das ist relevant. Als Jesus hier als Mensch auf der Erde war und angefangen hat, den Juden zu predigen, haben die das gemerkt, dass das ein bisschen was anderes ist, als ihre Schriftgelehrten mit ihren schlauen Reden. Da heißt es in Matthäus 7, 28 und 29, und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Also sie haben den Unterschied sofort erkannt. Hey, da ist was anderes. Der hat Vollmacht. Der ist bevollmächtigt von Gott, uns das zu sagen. Das ist wichtig, weil es gibt viele Prediger und Redner und schlaue Leute, aber sie sind eigentlich gar nicht von Gott bevollmächtigt, das zu tun, was sie tun. Sie lehren und sie predigen und so weiter, aber es ist keine Power dahinter, keine Offenbarung, keine Wahrheit. Man hört es und man vergisst es. Wenn aber der Geist Gottes das Wort lebendig macht, dann hört man es, wenn man mit hörenden Ohren hinhört und man behält es. Es prägt sich ein. Und Jesus war von Gott bevollmächtigt, zu lehren, zu predigen, dann auch zu heilen und die Menschen zu befreien von Fesseln, von Flüchen, von dämonischen Kräften und so weiter. Er hat einen Unterschied ausgemacht. Er war nicht bloß ein guter Redner, einer, der was weiß, so wie die Schriftgelehrten, weil sie eben studiert haben, sondern er hat aus dem Geist heraus geredet und gepredigt. Und das macht den Unterschied aus. Da war mehr dahinter. Für uns ist jetzt klar, ist Jesus ist was Besonderes, ist der Sohn Gottes. Aber wenn du dir mal die Situation damals vorstellst, die wussten es ja nicht. Die haben nur diesen Mann hier gesehen und der hat da geredet. Sie wussten ja nicht, das ist jetzt Jesus, das ist der Sohn Gottes, das ist der Messias. Die hatten davon keine Ahnung. Aber sie haben gemerkt, hey, das ist was anderes. Das wollen wir hören. Einer mit Vollmacht. Der kann was tun, was sonst keiner tun kann. Und das ist ein Riesenunterschied. Und dann ist es für uns relevant, Hebräer 13,8, dass dieser Jesus Christus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist. Also gestern, heute, wenn man es eigentlich sagt, ist vor 2000 Jahren, war dieses heute, was jetzt geschrieben ist, und in Ewigkeit, das ist für uns relevant, weil wir sind von dort an die ganze Ewigkeit. Also hört niemals auf. Und das ist Jesus für uns immer noch derselbe wie damals. Er rettet, er erlöst, er befreit, er heilt, er segnet, auch heute noch. Heute noch und vor allem die, die sich zu ihm im Glauben zuwenden. Ja, nicht die anderen, die im Unglauben sind oder in Unwissenheit. Die kennen ihn nicht, die haben keine Beziehung zu ihm, weil es nur über die Schiene des Glaubens geht. Die erleben ihn dann auch nicht. Aber wir, die wir uns im Glauben ihm zuwenden, im Vertrauen darauf, dass das stimmt, was er gesagt hat, werden wir erleben, wie er rettet, erlöst, befreit und heilt und segnet in allen Bereichen. Weil bei diesem Jesus ist alles möglich. Und wie gesagt, er ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist noch immer der, wie er vor 2000 Jahren als Mensch auf der Erde war. Er hat sich nicht verändert, er ist immer noch vollkommen. Jemand ist mal zu ihm gekommen, steht in Markus 9,23 und hat zu ihm gesagt, wenn du das kannst, ja, hilf mir. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was für Probleme er gehabt hat überhaupt. Wenn du das kannst, ja, ist auch ganz legitim, weil er auch nicht wusste, dass dies jetzt Gottes Sohn ist oder Gott als Mensch auf dieser Erde, sondern er hatte gehört, dass dieser Jesus Kranke heilen kann, Tote aufwecken kann, dass der das schon getan hat. Dann war die Frage, wenn du das kannst. Ja, und Jesus sagte zu ihm, wenn du das kannst, also als Frage, wie kommst du denn auf die Idee, das ist so dumm zu fragen, so ungefähr, dem Glaubenden ist alles möglich. Und Jesus war damals der Glaubende. Und das gilt auch heute noch, ja, je nachdem, wie der Glaubende beieinander ist im Glauben. Dem Glaubenden ist alles möglich. Und deshalb konnte Jesus auch das alles tun. Weil bei Gott sind alle Dinge möglich, sagt uns Markus 10,27. Bei Menschen sind nicht alle Dinge möglich. Wir sind begrenzt, aber nicht Gott. Und wenn wir glaubend sind, dann sind wir auch nicht mehr begrenzt. Je nachdem, wie sich unser Glaube entwickelt. Deshalb wollen wir unseren Glauben entwickeln und auf ein Fundament stellen und immer wieder mit der Wahrheit füttern, begießen. Und dann werden diese übernatürlichen Dinge sich auch in unserem Leben erweisen. Für jemanden, der betet, ist es wichtig, zu wissen, dass Jesus oder auch unser himmlischer Papa, je nachdem, zu wem du betest, alles tun kann. Also, dass sich diese Frage, wenn du das kannst, für uns nicht mehr stellt. Diese Frage geht uns gar nichts mehr an, weil wir wissen ja inzwischen, wer er ist und was er tun kann. Außer dein Verstand ist noch so von der Wissenschaft oder von dem, was er gelernt hat, geprägt und hat immer noch die Fragezeichen oben drin. Ist das überhaupt möglich? Kann das sein? Geht es überhaupt? Und will er das überhaupt? Dann ist die Frage vielleicht noch gegeben, aber die Frage muss dann trotzdem beseitigt werden und eigentlich ersetzt werden mit der Aussage, Herr, du kannst das tun. Du kannst alles tun, bei dir ist alles möglich. Du kannst das tun, was ich dich gerade jetzt bitte, weil ich das und das brauche. Und dann ist dein Glaube ausgedrückt worden. Jesus sagte auch ganz markant, Johannes 14, 13 und 14. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Also er hat es im Vers 14 nochmal bekräftigt. Wenn wir etwas bitten in seinem Namen, so wird er es tun. Ja, in manchen anderen Versen heißt es, wenn ihr den Vater bitten werdet, wird er es euch geben oder wird es tun. Und hier, wenn wir ihn, Jesus, etwas bitten, wird er es tun. Ja, ist egal, die beiden sind sich ja eins. Da sagt nicht einer so und der andere anders. Auf jeden Fall sagt Jesus ganz eindeutig, dass es tun wird. Und der Vater bekommt die Ehre dafür, durch Jesus, durch den Sohn. Und die Bekräftigung ist eben Vers 14, wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Punkt. In seinem Namen, haben wir ja schon manchmal gehört, heißt an seiner Stelle, aus seiner Position, in seinem Auftrag. Und das ist noch wichtig zu erwähnen, weil nicht, dass man das einfach bloß so, wie es viele machen, ja, im Gebet hänge ich hinten einfach noch dran, in Jesu Namen. Ja, damit es Genüge getan ist, so mehr schon unbedeutend. Aber das ist nicht unbedeutend. In seinem Namen, da musst du erst einmal ein bisschen wieder deine Gedanken zurechtrücken, was das für dich bedeutet. In seiner Position, in seinem Auftrag bist du ja hier auf dieser Erde. Bricht natürlich auch mit hinein, dass es auch sein Wille sein muss, was wir bitten. Weil wenn es etwas ist, was uns schaden würde oder jemand anders schaden würde, würde es wahrscheinlich nicht tun. Das muss ein bisschen geklärt sein. Aber er will Gutes für uns tun. Und deshalb dürfen wir in seinem Namen ihm immer wieder bitten und er wird es tun. Also Jesus ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Deshalb kann er auch alles, was du ihm bittest, dir geben. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, sagt uns Kolosser 2,9. Also alles, was Gott ist, wohnt in Jesus, ist alles in ihm. Gott selbst ist in ihm, er ist in Jesus und alles wohnt in Jesus. Der Vater und der Sohn, sie sind vereint und Jesus, der ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Er ist der Chef über alle Engel Gottes und er hat auch durch diese Position, die ihm der Vater gegeben hat, volle Autorität über alle satanischen Mächte und Gewalten. Da gibt es keine Macht, die ihm widerstehen könnte. Auch nicht Satan selbst. Wenn Jesus sagt so und so, muss ihm der Satan einfach gehorchen. Da bleibt ihm nichts anderes übrig. Weil ihm hat der Vater alles unterstellt. Alles hat er unter seine Herrschaft getan, ist damit gemeint. Jesus ist der Höchste im ganzen Universum. Er ist der Boss, er ist der Herr, sagt man. Ja. Alle nennen ihn Herr, aber man muss ihn schon auch Herr sein lassen in seinem Leben. Weil wenn Jesus der Herr ist über das, was du tust und das, was dich betrifft, dann hat er auch die Verantwortung für das, was du tust und was du bist. Wenn du dein eigenes Ding machst, dann ist es ein bisschen ja, hin und her. Er ist nicht so, dass er dann dich alleine wursteln lässt und geht ihm nichts an, aber er ist auch nicht so voll dahinter, als wie wenn du die Dinge tust, die er für dich bereitet hat, wo er der Auftraggeber ist. Da ist er auf jeden Fall hundertprozentig Herr und hat auch die volle Verantwortung. Und wenn Jesus die Verantwortung hat, dann kannst du auch davon ausgehen, dass die ganze Sache klappt. Gut, also in ihm ist die Fülle Gottes leibhaftig geworden und dann schreibt er im Vers 10 weiter und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Das ist einmal eine Aussage. Das gilt uns, den Gläubigen. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht. In ihm zu dieser Fülle Gottes. Alles, was Gott ausmacht, da sind wir hingebracht. Hui, hui, hui. Oh, so sieht es ja aber gar nicht aus. Aber es geht nicht darauf an, wie es aussieht, sondern was die Schrift sagt. Und wenn wir unser Denken und unsere Einstellung anpassen an dem, was die Schrift sagt, und nicht an das, was rundherum geschieht und wie es aussieht, dann wird sich das erfüllen. Dann wird die Fülle Gottes in dir auch leibhaftig und jeder Segen der Himmelswelt, der uns von ihm gegeben ist, wird in deinem Leben auch freigesetzt. Kolosserbrief 2,10 fügt da hier hinten dran noch, er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Also das bestätigt, dass der Vater ihm alles in seine Hand gegeben hat. Das heißt, er ist das Haupt. Das Haupt ist immer der, der die Chefposition innehat, der die Richtung vorgibt, der sagt, wo es lang geht und wo es nicht lang geht. Er ist das Haupt und zwar über jede Gewalt und jede Macht. Ja, ob jetzt die finsteren satanischen Mächte oder auch die himmlischen guten Mächte, Engel und Menschen und was auch immer als Gewalt und Macht sich betitelt. Da ist Jesus der Chef. Und durch das, dass wir zu dieser Fülle gebracht sind, haben wir vollen Anteil an seiner Macht und an seiner Herrschaft. Das müssen wir wissen, weil dann werden wir immer stärker in seiner Kraft. Wir werden stark in ihm. Wir werden stark in unserer Position in Christus Und das sagt uns auch der Paulus in Epheser 6,10, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also eine Aufforderung. Schließlich, sagt er voran, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ja, nicht werdet stark in eurer eigenen Macht und Stärke, sondern in der Macht und Stärke unseres Herrn. Ja, das ist die geistliche Macht und Kraft und Stärke, in der sollen wir stark werden. Aber viele Christen sehen sich schwach, ich sage immer wie ein Wurm auf Stelzen unterm Teppich, aber das ist eine Lüge. Da ist ein Christ nicht richtig informiert, und weil er nicht richtig informiert ist, also er glaubt er auch nicht richtig. Er glaubt immer das, was er vor Augen hat, was ihm die Sinne vermitteln, was die Vergangenheit ihm beigebracht hat. Und da muss manch einer umdenken und lernen zu sehen, wer er in Christus Jesus ist, als Sohn Gottes, und lernen, das auch dann im Leben anzuwenden, einzusetzen, zu herrschen, wie die Schrift sagt, im Leben herrschen durch Jesus Christus, nicht zum Bösen, sondern zum Guten, natürlich, und dann funktioniert das Ganze. Jesus ist auf jeden Fall alle Macht gegeben und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, Kolosser 1,18. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Ja, die Christen zusammengenommen, die Gemeinde weltweit, hat ein Haupt, hat einen Kopf, ja, der Leib und der Kopf, das gehört zusammen, weil ein Kopf springt nicht alleine durch die Gegend. Ein Kopf, ein Haupt wird vom Leib getragen und der Kopf bestimmt, was der Leib tut, oder? Oder läuft bei dir der rechte Fuß nach rechts und der linke Fuß nach links und ist, fehlt da in der Koordination? Nein, es läuft alles genauso, wie das Haupt es vorgibt. Und genauso soll es auch zwischen Jesus und dem Leib der Gemeinde sein. 1. Korinther 12, 27, ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Also wir Gläubige insgesamt sind sein Leib und jeder Einzelne genommen ist ein Glied, ein Teil von diesem Leib. Und diese Rollenverteilung müssen die Christen kennenlernen, dass Jesus das Haupt ist und wir, die Gemeinde, der Leib. Und vor allem jeder Einzelne ein verschiedenes Teil des Leibes. Und es ist wichtig, dass das Zusammenspiel von Haupt und Leib und den Gliedern gut funktioniert. Weil dann kann das Haupt durch den Leib etwas tun. Ein Haupt, dem alle Macht gegeben ist, kann durch den Leib seine Macht ausüben. Ein Haupt ohne Leib tut sich schwer, Macht auszuüben, oder? Darum muss das zusammenspielen. Und in dieser Sache herrscht oft Verwirrung in der Christenheit. Die einen meinen, ja, alles tut Jesus so, wie er heute gerade will, oder der Vater, wie er gerade will, oder auch nicht will, oder der Heilige Geist. Und andere, die meinen wieder, wir müssen alles tun. Ja, wir müssen ihm dienen, wir müssen, alles müssen wir tun. Und das ist beides verkehrt. Aber wenn das Zusammenspiel zwischen Haupt und Leib funktioniert, ja, all die Beteiligten, die da dabei sind, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und wir als die Gläubigen. Wenn das alles zusammenspielt, wenn dieses Räderwerk funktioniert, dann funktioniert auch das Christentum, dann funktioniert auch der Leib und das Haupt. Es klappt einfach. Gut, das Haupt gibt vor, was der Leib zu tun hat. Und wenn wir durch Anweisung vom Haupt etwas bitten oder in seinem Namen etwas befehlen, was geschehen soll, dann wird es auch geschehen, weil es von der Initiative vom Haupt ausgegangen ist. Ja, der Heilige Geist führt es aus, der uns gegeben ist. Wir aus uns, so gläubig wie wir auch sind, wir aus uns können keine Wunder wirken. Aber wenn das Haupt und der Leib zusammen funktionieren, dann können wir Wunder wirken, dann sind wir mit beteiligt in der ganzen Sache, dann sind wir auch mit bevollmächtigt, weil das Haupt bevollmächtigt den Leib. Ja, wir sind nicht die Nobodies der Welt, dass wir da nicht falsch denken, weil ja, das religiöse Christentum hat die Christen so als die Nobodies der Welt hingestellt. Ja, als die, ja, wie gesagt, der Wurm auf stellst ihn unter den Teppich, die Kriecher, die Nichtskönner, die armen Schlucker, die Geschlagenen. Und das stimmt einfach nicht. Das sind wir nicht. Wir sind die Kinder Gottes, die Königskinder, die Sündlosen, die Gerechtfertigten, die Heiligen, die Bevollmächtigten. Die bevollmächtigten Söhne und Töchter. Aber wenn man es nicht glaubt, weil man es nicht weiß oder falsch geprägt wurde, dann funktioniert diese Bevollmächtigung einfach nicht so. Deshalb lehren wir das und wir müssen wissen, weil Jesus alle Macht im Himmel und auf der Erde bekommen hat und er das Haupt ist und das Haupt und der Leib zusammengehören, dann soll auch der Leib alle Macht im Himmel und auf der Erde haben und ausüben können. Darum sagte Jesus, wer an mich glaubt, ja, wer an die Vollmacht meines Namens glaubt und die einsetzt, der wird auch die Werke tun, die er getan hat, und sogar noch größere. Ich lese den Johannes 14, 12 hier vor. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und das bekräftigt es schon mal, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und Jesus ist zum Vater gegangen. Das kann man jetzt nicht abstreiten, oder? Und wenn Jesus sagt, dass die Glaubenden, ja, die richtig gelehrt wurden, wo das Wort, diese Lehre dann auch sie ergriffen hat und durchdrungen hat und es von innen heraus dann kommt, dass sie das tun können und wollen, die werden auch diese Werke tun, die er getan hat und größere. Wer das Buch von der Azusa Street gelesen hat, was da für Wunder passiert sind, dann glaube ich, sind Dinge dabei, die man jetzt in der Bibel noch nicht so gelesen hat, die dann die getan haben. Ob jetzt größer, ja, vielleicht größer, ja. Wenn ganze Gliedmaßen nachwachsen, wenn die faulen Zähne einfach rausfallen und unter der Handauflegung einfach neue Zähne sich bilden innerhalb von Sekunden oder sogar Goldzähne oder sonstige Materialien, dann sind es schon mindestens solche Werke, die Jesus getan hat. Und da arbeiten wir hin. Und da müssen wir dranbleiben und Widerstände überwinden, Widerstände in uns selber, Widerstände des Irrtums und des Unglaubens, des Zweifels und der Vernunft und der Überlegungen und auch Widerstände in der geistlichen Welt von außen her, wo uns finstere Mächte einfach aufhalten wollen und weiter belügen wollen mit religiösem Zeug. Aber da, ja, das ist unser Kampf, aber wir werden durchbrechen und wir werden auch die Werke tun, die er getan hat, weil das Wort wahr ist, weil Jesus nicht gelogen hat, weil das Einzige, was er nicht kann, ist Lügen. Jesus hat seinen Jüngern Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden, sagt er zu ihnen, Lukas 10, 19. Und das will er auch uns, das will er auch für uns, dass wir diese Macht, die in seinem Namen ist, einsetzen. Ja, Schlangen und Skorpione sind Bilder für dämonische Mächte, dass wir die niedertreten, dass wir sie austreiben und dass die ganze Kraft des Feindes durch unsere Gebete, durch unsere Befehle im Namen Jesus zurückgeworfen wird, vernichtet wird. Und so aus dieser Position wird es auch sein, dass uns nichts schaden kann. Wenn ein Christ sich bloß hinsitzt und wartet, bis irgendwann mal irgendwas passiert, dann kann es schon passieren, dass er Schaden leidet, weil er einfach nicht kapiert hat, dass er in der Vollmacht von Jesus, in seinem Namen, diese finsteren Mächte, die gegen ihn gegangen sind, ihn berauben wollen oder krank machen wollen oder sonst was wollen, belügen wollen, dass er seine Autorität einsetzen muss in Jesu Namen und diese Feinde zurückwerfen, zerschmettern muss. Das ist unser Teil. Wenn das Haupt, dein Kopf, deine rechte Hand den Befehl gibt, mit der Axt ein Holzscheit zu spalten, dann muss das die Hand tun, oder? Der Kopf wird es nicht tun können. Der Kopf kann nicht einmal die Axt in die Hand nehmen, ohne Hand. Es muss zusammenspielen. Aber das Haupt, der Kopf, der befehlt halt einfach, was die Hand zu tun hat. Und so bevollmächtigt auch Jesus seinen Leib, die Gemeinde, die Gläubigen, diese Werke zu tun und die Satans Werke damit zu vernichten. So wäre es richtig rumgedacht. Er sagte auch in Markus 16, ab Vers 17, in den sogenannten Sendungsbefehl, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie, ja, in seinem Auftrag, werden die Gläubigen Dämonen austreiben und in neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben, wenn sie Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden, und Schwachen oder Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Das ist es, was die Gläubigen tun werden, tun sollen und tun werden. Und dann ist Jesus in den Himmel aufgefahren und da heißt es hier, jene, die Gläubigen, zogen aus und predigten überall das Evangelium. Und der Herr wirkte mit und hat dieses Evangelium, dieses Wort, durch die darauf folgenden Zeichen bestätigt. Markus 16, 20. Also der Herr war mit dabei. Der Kopf, das Haupt, war mit dem Leib. Da hat es funktioniert. Während der Herr dieses Evangelium, das sie predigten, einfach mit Zeichen und Wundern und Heilungen bestätigte. Und dann haben die Leute gemerkt, hey, das, was die da erzählen, das stimmt. Da ist was Wahres dran. Das interessiert mich jetzt. Das möchte ich genauer wissen. Und dann wurden sie glaubend, oder? Und wurden gerettet und wurden geheilt und sind auch wieder rausgegangen und haben es wieder anderen Leuten erzählt und haben auch wieder Heilungen, Zeichen und Wunder erlebt. Und nicht nur bei Jesus eben, sondern auch bei den ersten Gläubigen, bei den Aposteln und Jüngern, geschahen einfach auch Zeichen, Wunder, Heilungen und so weiter. Empfehlung, liest die Apostelgeschichte und da wirst du vieles sehen, was die Gläubigen tun können in dem Namen von Jesus. Zwei Beispiele habe ich da mal rausgeschrieben. Apostelgeschichte 9, 33, 34. Der Petrus aber fand dort einen Menschen mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren zu Bett lag. Er war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm, Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Steh auf und mach dir selbst dein Bett. Und sogleich stand er auf. So einfach, oder? Er war bevollmächtigt. Er wusste, was das Haupt ihm aufgetragen hat. Der Kopf und der Leib haben zusammengearbeitet. Es hat funktioniert. Wenn du dir vorstellst, 8 Jahre im Bett liegen, gelähmt, aus welchem Grund auch immer, stand sogleich auf und machte sich sein Bett, hat es zusammengepackt und ging nach Hause. So sollte das sein. Dann Apostelgeschichte 5, ab Vers 14, auch Petrus. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und auch Frauen, also es sind viele gläubig geworden, so dass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Jetzt stell dir das einmal vor. Die haben scheinbar viele Kranke und Notleidende gehabt oder Besessene. Und dann haben sie sie auf die Straße rausgestellt oder hingelegt am Straßenrand, an den Wegesrand, auf Betten und auf Lagern und so weiter. In der Hoffnung, wenn Petrus vorbeigeht und sein Schatten über sie kommt, dass sie geheilt werden und befreit werden. Und genau das ist passiert. Das möchte ich jetzt fast sagen, das sind noch die größeren Werke, als die, die Jesus getan hat. So liest man es fast nicht von Jesus. Also nur sein Schatten. Also er ging nahe vorbei und dann heißt es hier, die Kranken und die von unreinen Geistern Geplagten, die sind alle geheilt worden. Wow. Also, wir haben Luft nach oben, oder? Aber wir wollen das nicht irgendwie so hinstellen, naja, das war halt damals so. Heutzutage geht es nicht mehr. Wir haben ja viel Medizin, wir haben ja so tolle Krankenhäuser und Operationsmethoden und Medizinen und so weiter. Das haben wir, aber es kann ganz schnell eine Krankheit geben, haben wir jetzt die letzten Jahre gesehen, wo die Medizin vielleicht nicht so ratzfatz eine Lösung parat hat. Oder wo plötzlich für die Medizin kein Geld mehr da ist. Egal, es kann ganz schnell irgendwo irgendwie einen Zusammenbruch geben, wenn die ganze Medizin irgendwo weit hinten aus Asien kommt und da läuft irgendwas schief in dieser Lieferungskette, dann haben wir ein Problem, wenn wir uns auf Fleisch verlassen, auf Medizin und auf Ärzte und so weiter. Dann werden die Gläubigen plötzlich die Gefragten sein. Ja, die damals hatten dieses Gesundheitssystem nicht. Also mussten sie die Leute irgendwo hinlegen und warten, bis sie dann irgendwann sterben, oder? Aber dann gab es eine Lösung. Jesus brachte eine Lösung in die Welt. Jesus brachte Übernatürliches in die Welt. Und das ist ja immer noch dieser Jesus, haben wir vorhin gehört. Er ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Nicht denken, ah, Jesus ist ja wieder in den Himmel gegangen, es ist schade, dass er weg ist. Er hat den Heiligen Geist als seinen Vertreter gesandt. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben und mit dem müssen wir uns da ein bisschen kurz schließen. Weil durch den Heiligen Geist ist diese Kraft eben zu uns gekommen, dass sie von uns ausfließen kann, wie von Petrus. Vielleicht nicht alle in dieser starken Dimension. Hängt auch noch ein bisschen dran, welche Dienstgabe das man ist. Ein Apostel war halt schon sehr stark gesalbt. Aber auf das darf man es nicht alles reduzieren, weil auch Stephanus zum Beispiel, der nur ein Diakon war, tat viele Zeichen und Wunder und auch der Philippus und viele andere taten Zeichen und Wunder, Übernatürliches, die also keine Apostel waren. Dass wir da nicht wieder uns verzetteln und dem Satan auf den Leim gehen und sagen, naja, bei denen war es halt so, bei uns ist es nicht so. Ja, und dann Zeugen Jehovas sagen dann, ja, das ist mit den Aposteln ausgestorben und so. Das sind natürlich Lügen. Und wenn sich solche Lügen dann festsetzen in den Köpfen der Leute oder in ganzen Glaubensgemeinschaften, dann ist das mehr als eine Blockade. Wenn da jemand wieder raus will und durchbrechen will zu mehr, der hat einen ganz schönen Kampf vor sich. Darum wollen wir diese Dinge von Haus aus nicht zulassen in unserer Gemeinschaft. Jesus hat auch zu einem Gelähmten gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Nachdem er vorher gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben. Und Jesus hat diese Vollmacht, Sünden zu vergeben. Er hat die Vollmacht zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Ja, das ist vom Natürlichen her total unmöglich. Und in Volksmengen heißt es hier weiter, die sahen das und sie fürchteten sich und sie verherrlichen Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat. Also sie haben gemerkt, dieser Jesus, ein Mensch, wie sie auch, mit Kopf, mit Haar, mit Bart, mit Gewand und so weiter, auch dieselbe Sprache, ganz normaler Mann, hat diese Vollmacht, solch ein Wunder zu tun. Und sie staunten. Ja, sie waren, fürchten ist vielleicht falscher Ausdruck, sie sind erschrocken. Hey, was ist jetzt das? Kann ja fast nicht sein. Aber Gott gibt Menschen Vollmacht, dies zu tun. Und diese Vollmacht von Jesus liegt auch in seinem Namen. Ja, Gott hat ihm, heißt es in Philipper 2, 9 bis 11, Gott hat ihn, Jesus, hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen Mächte. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also Gott hat diesem Jesus einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Egal wo, im Himmel, auf der Erde oder unter der Erde, im dämonischen Bereich. Der Name Jesus steht über allen Dingen. Und diesem Namen Jesus muss alles sich beugen und muss gehorchen. Das steht hier schwarz auf weiß. Es gibt keinen höheren Namen. Und auf diesen Namen wurden wir getauft. Denkt dran. Ja, das war nicht bloß einfach ein Ritual. Ja, haben wir einmal getauft. So ungefähr, wenn du im Glauben dich taufen hast lassen auf den Namen Jesus, hast du auch die Bevollmächtigung, den Namen Jesus zu benutzen, um in deinem Leben zu herrschen, zu regieren und Übernatürliches freizusetzen. Das steht dir zu. Du darfst ihn im Gebet benutzen und du darfst ihn in geistlichen Kämpfen benutzen, wieder den Mächten der Finsternis, und du sollst mit diesem Namen Jesus siegreich sein. Und dieser Name, der Name Jesus, ist gleichbedeutend der Person Jesus. Das musst du wissen. Es ist nicht bloß ein Name, wie es jetzt in unserer modernen Zeit ist, damit man weiß, wer das ist, wie er heißt und wo er hingehört, so ungefähr. Ganze Name und Adresse, das war damals irgendwo ein bisschen anders. Der Name war die Person. Ja, muss uns ein bisschen klar sein. Wenn es geheißen hat, im Namen des Königs oder im Namen des Cäsars im Römischen Reich, dann war das genauso viel wert, als wie wenn es der König selber gesagt hätte. Und er hat es ja ursprünglich gesagt. Und die anderen haben es in seinem Namen dann verkündigt. Im Namen des Königs soll das und das gemacht werden oder geschehen. Und das ist so, und da müssen sich alle danach richten. Da gab es nicht so Diskussionsrunden, ob jetzt der Cäsar da richtig entschieden hat oder falsch oder recht hat oder nicht. Wenn der gesagt hat, so und so, dann ist es so. Da war der König das Gesetz. Und bei uns ist es auch so. Jesus ist unser König, dem alle Macht gegeben ist. Und er ist sozusagen auch das Gesetz. Was er sagt, ist Fakt und es geschieht. Wir haben bloß einen riesen Vorteil. Wir haben einen guten König. Wir haben einen lebenden König. Wir haben einen gerechten König. Ja, wir haben nicht irgend so einen Gewalthaber von dran, der selber stolz ist auf seinen Posten und der alle anderen klein machen will und vernichten will. Ja, wir haben einen gerechten, einen heiligen, einen wunderbaren König. Und der König ist Jesus. Und was Jesus sagt oder was in seinem Namen dann gesagt wird, das ist in unserem Königreich des Himmels das Gesetz. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Ja. Nicht das Gesetz des Mose, das Gesetz des Buchstabens, der Sünde und des Todes. Aus dem sind wir freigemacht. Jetzt haben wir das Gesetz von Jesus. Der König Jesus ist unser Gesetz. Okay, ja, und jetzt müssen wir wissen, dass der Name und die Person gleichbedeutend ist. Und wenn wir den Namen Jesus benutzen und rechtmäßig benutzen natürlich, weil es kann auch irgendjemand irgendwie den Namen Jesus benutzen, dann ist es aber nicht rechtmäßig. Wenn wir ihn rechtmäßig im Glauben benutzen, dann wird es auch so geschehen, weil der Name Jesus die Vollmacht von Jesus in sich trägt. Und der Glaube an diesen Namen macht die Kraft wirksam, die in diesem Namen steckt. Ja, nicht den Namen Jesus einfach irgendwie benutzen, wie die Beschwörer, die auch den Namen Jesus benutzten und sagten, den bösen Geist, in dem Namen Jesus da, den Paulus predigt, und dann sind sie gerade noch im Leben davon gekommen, weil der böse Geist in diesen Besessenen dann sie nackt ausgezogen hat und hat sie verprügelt, dass sie fliehen mussten, weil sie eigentlich unrechtmäßig den Namen benutzt haben. Keine Autorität dahinter war. Aber der Name Jesus hat diese dämonischen Mächte geärgert, dann wurden sie wütend und dann ist es, ja, jetzt möchte ich sagen, so richtig in die Hose gegangen. Ich glaube, die haben geheilt von dieser Sache. Also wir sehen, alle Macht ist im Namen Jesus, weil der Vater dem Herrn Jesus alle Macht im Himmel und auf der Erde auch übertragen hat. Zum Schluss sage ich, es kommt noch besser, weil Gott hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem der Herr Jesus die Erde richten, sprich regieren wird in Gerechtigkeit. Richten bedeutet nicht immer bloß, jetzt schlage ich alles kurz und klein, jetzt kommt das Gericht über die Sünde und über die Bösen. Dieses Wort bedeutet auch regieren. Und er wird regieren, richten in Gerechtigkeit. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, seine Herrschaft auf dieser Erde ausübt, Regierungsgewalt ausübt als König, dann wird Ruhe sein. Dann wird es keine Sünde mehr geben, keine Bosheiten mehr, keinen Tod, kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei, keine Krankheiten. Es wird nichts mehr geben, weil Jesus uneingeschränkt regieren wird. Das ist uns verheißen. Das steht in der Apostelgeschichte 17, 30 und 31. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Also Gott selbst hat einen Tag, eine Zeit festgesetzt, an dem der Erdkreis gerichtet wird. Mit Sicherheit auch Gericht über die Bösen, darum sollen sie ja vorher Buße tun. Ja, und Buße tun, denken die meisten an das, ja, das, was ich Böses getan habe, tue ich nicht mehr. Aber in erster Linie müssen sie Buße tun, dass sie zu Jesus sich bekehren. Das ist die wichtigste Buße. Von anderen Göttern oder von Atheismus weg zu Jesus. Ja, das ist die beste Buße. Folgend werden sie dann auch ihre Bosheiten ablegen, weil eine neue Schöpfung in ihnen entsteht, wenn sie Jesus annehmen. Das ist die richtige Buße. Und dann werden sie auch an diesem Tag, wenn Jesus den Erdkreis richten wird, nicht in das Gericht kommen, ja, sondern sie werden regiert werden. Durch einen Mann, heißt es hier, den er dazu bestimmt hat. Ja, da könnte man jetzt meinen, ja, wer ist denn der Mann? Aber er schreibt, es ist der, den er aus den Toten auferweckt hat. Also Jesus. Jesus wird wiederkommen und wird die Erde richten und regieren in Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist da wichtig. Es wird gerecht laufen. Gerechtigkeit wird die Oberhand haben, weil Jesus dann alles komplett unter seiner Hand regiert. Der Vater hat Jesus Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Weil er ein Mensch auch ist. Johannes 5, 27. Er hat Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, Recht zu sprechen, frei zu sprechen, zu verurteilen, weil er auch ein Mensch war, weil er auch von der ganzen sündigen Welt bedrängt wurde, aber überwunden hat. Das Lamm Gottes hat überwunden, er hat die Sünde überwunden, er hat die Sünde weggenommen und deshalb ist er auch bevollmächtigt, über die Erde zu regieren, Gericht zu halten, Recht zu sprechen, verurteilen oder frei zu sprechen. Also denk dran, wenn du betest und du betest im Namen Jesus oder du betest zu Jesus oder zum Vater im Namen Jesus, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Denk dran, stell nicht mehr die Frage, wenn du das kannst, sondern sag, weil du es kannst, weil du fähig bist, Herr, das und das und das zu tun, deshalb bete ich und deshalb vertraue ich auf dich. Ja, und Jesus, dasselbe, wie er damals war, so ist er auch heute. Gut, Leute, jetzt wollen wir den Jesus auch anbeten, loben und preisen.